In der Folge 41 mit der Regionalliga-Schiedsrichterin und Referee des Jahres der Admiral Frauen-Bundesliga, Sarah Telek, spreche ich unter anderem über den Beginn ihrer Schiedsrichterkarriere, der überhaupt nicht so geplant war, die Frage, ob im Männerfußball mit weiblichen Schiedsrichterinnen anders als mit männlichen Schiedsrichtern umgegangen wird, den Umgang mit respektlosen Zuschauern im Unterhaus im Gegensatz zu einer Bundesliga-Partie, ihre Tätigkeit als Schiedsrichterreferentin des Wiener Fußballverbands und über die Zukunft der Sarah Telek. Somit herzlich willkommen zur 41. Folge von Korbals Podcast, die Drittliga Akustik. Heute zu Gast die erste Dame, die ich begrüßen darf im Podcast, Sarah Telek. Danke fürs Zeitnehmen.
Ich sage danke, freut mich sehr.
Sarah, am Anfang des Podcasts sprechen wir immer über die Person. Wer ist Sarah Telek? Wo bist du aufgewachsen? Hast du Geschwister? Vielleicht ein bisschen dich zu äußern über dein Privates. Ist das möglich, auch als Schiedsrichterin?
Ja, also ich werde ein bisschen was von mir preisgeben. Ich versuche natürlich, das immer sehr diskret zu halten und privat ist privat. Da ist mal Schiedsrichter oder Schiedsrichterin vielleicht besonders, ich sage jetzt mal, bedacht darauf. Ja, wer bin ich? Ich würde sagen, eine vielseitige Person, die die Herausforderung liebt und gerne abwechslungsreich lebt. Ich bin in Wien geboren und dann in Niederösterreich großteils aufgewachsen, auch im Ausland eine Zeit lang gewesen. Mit 17 dann nach Wien gezogen und habe eine sehr, würde ich sagen, abwechslungsreiche Kindheit gehabt, kreative Kindheit auch, gar nichts mit Sport zu tun gehabt. Es hat erst mit 14 begonnen oder so im Jugendalter, wo es mich zum Fußball gezogen hat. I don't know how.
Ich weiß gar nicht, wie du zum Fußball gekommen bist eigentlich.
Also schon über die Schule, aber eben, dass ich da bin, wo ich jetzt bin, hätte ich mir halt nie gedacht oder jetzt war nie mein Ziel oder war jetzt auch überhaupt nicht naheliegend, weil ich einfach aus einem ganz anderen Umfeld komme. Ja? Und habe da so quasi meinen eigenen Weg gefunden, mich durchgeschlagen und that's it.
Ich werde das Ganze ein bisschen umfangreicher gestalten. Du bist am 8. August 1988 in Wien-Margareten geboren, bist noch 36 Jahre alt, bist unweit von da in die Schule gegangen, hast eine Musical-Ausbildung gemacht, fast.
Bisschen Wahrheit ist dabei.
Und 2009 ein Studium zur als Hungarologin gemacht, was auch immer das ist. Vielleicht gibt es uns ein bisschen Infos, was das ist.
Korrekt. Ja, also bis zum 14. Lebensjahr war ich eben großteils in Niederösterreich und dann bin ich in den Schule gewechselt in den dritten Bezirk nach Wien. Es war eigentlich eine Kunstschule. Das heißt, ich habe mich da kreativ auch ausgetobt und dort hat es aber dann noch die Anfänge, wobei ich sagen muss, 2002 mit der Weltmeisterschaft hat es eigentlich begonnen. Weil das war da, wo mein Vater interessanterweise, der so jetzt eigentlich, zumindest wäre mir das nie offensichtlich aufgefallen mit Fußball, weil wir waren jetzt nie auf dem Fußballplatz, aber 2002 die Weltmeisterschaft war dann so, da ist er, glaube ich, reingekippt und ich dann auch mit. Und wir haben da, also das war so, an das kann ich mich einfach erinnern. Und Brasilien war einfach unser Team. Und ich habe Zeitungsausschnitte und alles mögliche gesammelt, so als Teenager-Fußballfan. Und das war so ein bisschen die Passion für den Fußball, die da aufgeflammt ist. Und dann bin ich nach Wien in die Kunstschule gewechselt. Und da, es war eine Internatsschule auch, ich war zwar selbst nicht im Internat, aber dadurch, dass es eine Internatsschule war, war da einfach voller Betrieb rund um die Uhr. Und ich habe mich einfach extrem wohl gefühlt in der Schule und war da bis 18 Uhr teilweise in der Schule am Schulhof und habe einfach natürlich meistens mit den Jungs angefangen zu kicken. Also es hat relativ früh begonnen, ich weiß nicht mehr wie genau, aber mich hat es dorthin gezogen, mir hat das taugt und wahrscheinlich durch die Weltmeisterschaft davor irgendwie inspiriert. Und die haben mich da voll aufgenommen. Es war jetzt nicht so, dass ich vorher gekickt habe, aber ich glaube, ich habe halt ein gewisses Talent gehabt, weil ich so spät begonnen habe und das trotzdem dann wirklich schnell drauf gehabt habe. Und habe dann täglich dort mitgekickt. Und das waren so die Anfänge im Fußball. Ja.
Und so bist du dann irgendwann zum ASKLer gekommen?
Ja, schon. Also mein Turnlehrer damals, kann mich noch erinnern, er hat gesagt, du Sarah, willst du nicht einen Verein suchen? Ich habe keine Ahnung gehabt, was er meint, weil für mich war wirklich diese Fußballwelt, das System, das Fußballleben war für mich nicht existierend. Ja. Und dann dachte er, was meint er? Vor allem Frauenfußball war ja damals jetzt auch noch nicht so vielleicht geläufig wie heutzutage.
Populär wie jetzt.
Ja.
Mhm.
Und eben am Schulhof oder auch im Fußballturnunterricht durfte ich auch mitspielen mit den Jungs. Und er hat halt da irgendwie scheinbar gesehen, okay, da ist ein bisschen, da ist Talent oder da ist Interesse. Und damals war ja auch Google noch gar nicht so lang. Also es war ja alles noch ein bisschen oldschool. Und er hat gesagt, ja, ob ich nicht einen Verein suchen will. Und dann kann mich noch erinnern, hat er oder habe ich dann über Google irgendwie, haben wir da halt Vereine rausgesucht und da war ASK Jala dabei. Und ja, habe ich dort angeschrieben, bin hingegangen. War natürlich was ganz anderes, weil wenn du Kleinfußball oder Park oder Käfig spielst und dann plötzlich am großen Feld bist, also das war halt schon nochmal was ganz anderes. Aber ja, so hat es dann begonnen.
Du hast gerade verraten, du warst selber Fußballerin, hast bei ASK Jala gespielt, bei der Wiener Viktoria. Und wenn man gemeinsam geht, bei Wiener Sparkel hast du auch gespielt in der Frauenmannschaft. Warst sogar, glaube ich, dabei bei der Gründungsmannschaft. Währenddessen warst du aber schon Schiedsrichterin. 2009 angefangen, dein erstes Spiel gepfiffen, ein U12-Match Stadlau gegen FAC. Die Erinnerungen werden wahrscheinlich von dieser Partie nicht mehr da sein.
Ja, schön, dass du mir diese Erinnerung jetzt wieder gibst, scheinbar. Oder zumindest das Spiel war mir nicht mehr bewusst, habe ich nicht mehr im Sinn gehabt. Ich dachte eigentlich, es war mein erstes Spiel, dachte ich, war auf der Erdbrustgasse, weil das habe ich in Erinnerung. Es war saukalt, auch irgendwann im Februar. Und in der Halbzeit haben sie mir einen Tee angeboten, draußen am Spielfeld. Das fand ich ganz nett. Und ich kann mich noch bei dem Spiel zumindest darum dachte ich, das war mein erstes Spiel. Also vielleicht war es auch ein Freundschaftsspiel, weil ich glaube, das, was du rausgehört hast, ist eine Meisterschaftspartie. Richtig. Aber ich kann mich noch erinnern, nämlich die ersten 5 Minuten so, vielleicht war es auch länger, ich weiß wirklich nicht mehr. Aber du bist da am Spielfeld und du stehst komplett neben dir. Du musst das mal checken, dass du da jetzt das Spiel leitest. Also dass du pfeifen musst oder die Pfeife in der Hand hast, ja, weil du rennst da hin und her, dann passiert was. Und ich habe es halt einfach, wenn das erste Mal Praxis, ja, und dann bist du noch jung und dann hast du das halt noch nie gemacht. Und es war ja nie mein Ziel, dass ich Schiedsrichterin werde. Mein Ziel war, dass ich den Kurs mache, dass ich die Regeln kennenlerne, weil ich nie im Nachwuchsfußball quasi drin war oder dabei war. Also ich glaube, als Karriere, da war ich dann schon 16 oder 17. Und ich wollte für mich einfach die Regelkenntnis lernen oder vielleicht profitieren fürs Team oder für allgemein. Ja. Und wollte einfach diesen Kurs machen. Der hat damals, glaube ich, 6 oder 8 Wochen dort, jede Woche am Abend einmal, also am Mittwochabend, glaube ich, oder so. Und habe dann nie vorgehabt, dass ich nachher eine Partie pfeife. Und dann ist das aber automatisch so, dass du halt ein Spiel kriegst, ne? Oder jede Woche halt. Und ich habe halt damals keine Ahnung gehabt, wie ich mich wieder abmelde und habe das dann halt wöchentlich gemacht, neben dem Fußballspielen. Und war halt eigentlich auch ganz cool, weil es natürlich ein bisschen Taschengeld verdienst, gerade als Student, Studentin. Und ja, so war das halt.
Hast du aufgehört zum Kicken 2013 und hast dann ein bisschen dich als Kommentatorin durchgeschlagen bei Bundesliga Manier und ORF Niederösterreich über Schau-TV. Das heißt, du hast schon einige Sachen gemacht in deinem jungen Leben eigentlich noch.
Ja, das ist ein Wahnsinn gewesen. Ne? Also wenn ich das rückblickend so betrachte, das, was ich damals gemacht habe, haben manche vielleicht dann erst 15 Jahre später gemacht oder erreicht. Ja. Aber es war cool, also es war alles dem Fußball zu verdanken, auf jeden Fall. Und wenn man mir damals, wo ich die Schiedsrichterausbildung gemacht habe, gesagt hätte, ja, du musst jetzt aufhören zu kicken, dann hätte ich die Schiedsrichter, also das hätte mich nicht interessiert, hätte ich den Kurs nicht gemacht, weil mir hat das Spielen so viel Leidenschaft und so viel Passion gegeben. Das habe ich, dieses Gefühl, wenn du spielst, im Käfig, im Park oder am Spielfeld oder wurscht, dieses Gefühl habe ich sonst noch nirgendwo im Leben erlebt. Ja. Und das war einfach damals für mich so geil. Darum habe ich jeden Tag gespielt. Ich habe jeden Tag bis 18 oder 21 Uhr oder wurscht, wenn eine Möglichkeit da war, wenn ich irgendwo vorbeigegangen bin und da hat jemand gekickt, dann habe ich gefragt, ob ich mitkicken kann, weil es einfach für mich so ein das kann ich gar nicht beschreiben. Ja. Das ist einfach so eine Leidenschaft. Du wirst das eh wissen, was ich meine.
Aber wieso hast du dann aufgehört?
Naja, ich habe dann aufgehört, weil ich gemerkt habe, also ich habe dann eben den Schiri-Kurs gemacht und hat sich das so ergeben, dass ich das nebenbei gemacht habe und bin ich da hängen geblieben. Dann lernst halt auch das Kollegium kennen, die Kollegen, entstehen halt auch Freundschaften und du bist quasi da so ein bisschen drin. Und es war jetzt nicht so, dass mir das nicht taugt hat und ich habe ja weiter kicken können. Das heißt, ich habe Samstag zum Beispiel Match gehabt, Sonntag pfiffen oder umgekehrt.
Genau, du hast ja 5 Jahre eigentlich beides gemacht.
Genau, ich habe 5 Jahre beides gemacht und am Anfang, wenn du Schiri wirst, dann hast du ja am Wochenende 4 bis 6 Match, je nachdem, ob du Freitag, Samstag, Sonntag besetzt bist. Ja. Aber da bist du halt im Nachwuchs, hast du 12, 14 an einem Tag, 16, 18, was auch immer. Also du bist da wirklich viel im Einsatz. Und dann habe ich gespielt auch noch. Das heißt, sportlich war ich natürlich voll dabei. Und ich habe halt dann nach, ich glaube, 5 Jahren waren es, schon gemerkt, was für Potenzial in der Schiedsrichterei da ist. Ja. Und als Kickerin habe ich gewusst, ja, ich kann da jetzt ewig hobbymäßig weiterkicken. macht dann Spaß, aber die Verletzungsgefahr ist natürlich einerseits gegeben und das, was du erreichen kannst im Frauenfußball, das, also das war logisch, dass das nur Spaß und Hobby ist. Ja. Und in Schiedsrichterei war auch Spaß und Hobby, aber da war einfach, mir hat das dann zu dem Zeitpunkt einfach wirklich schon taugt, weil es herausfordernder war für mich und weil ich einfach gemerkt habe, da ist viel mehr drin. Ja. Es war zwar jetzt insgesamt nicht so dieses leidenschaftliche
Gefühl über dem Kicken selbst.
Genau, aber es war trotzdem dieser Kick und diese Herausforderung und du weißt nicht, was auf dich zukommt und 90 Minuten und du musst ständig ready sein und es hat mir halt auch ein bisschen taugt, weil im Frauenfußball habe ich halt dann, ich habe ja immer mit den Jungs gekickt und als Schiedsrichterin war ich dann wieder so quasi mit den Jungs und das war für mich irgendwie so ein bisschen, das war halt mein Umfeld, ja.
Wir springen einmal ins heurige Jahr, viel Erfolge feiern dürfen. FIFA-Schiedsrichterin worden und ja, Schiedsrichterin des Jahres in der Frauen-Bundesliga. Wie hört sich das an für dich? So bleibt genug tun, glaube ich, auch die letzten ja. Ja, 18 Jahre, 17 Jahre, was gearbeitet hast. Mhm. Du bist der Beißerin, das hat mir der Jamie Dogan verraten, ja, dass du richtige Kämpferin bist und eigentlich ja, das Schiedsrichterwesen vor allem für die Frauen auf Vordermann gebracht hast, unter Anführungszeichen.
Ja, danke, freut mich, ja. Nein, also wie gesagt, das ist für mich einfach wirklich so, ich weiß, man kann sich immer Ziele setzen, aber für mich ist das heurige Jahr schon irgendwo, also wenn ich aufhören wollte, ich könnte jetzt auch aufhören. Also ich habe gefühlt für mich einfach alles erreicht.
Aber viel mehr als wahrscheinlich auch glaubt, dass du.
Ja, definitiv, als ich überhaupt jemals vorgehabt hätte. Also Ich habe ja überhaupt keine Ziele mehr da genommen. Das hat sich dann einfach so Schritt für Schritt ergeben und darum ist es umso schöner. Und macht mich halt stolz, was ich eigentlich erreicht habe und wirklich mit so viel Spaß und schon auch natürlich auch Verbissenheit. Also ich bin dann schon sehr akribisch in der Sache selbst.
Ja, zwischen 2008 und 2016, glaube ich, war so ein bisschen die Eingewöhnungsphase, will ich jetzt nicht sagen, aber 2016 hast du richtig angefangen, da bist du dann FIFA-Assistentin geworden und 2020 hast du sogar an der Seitenlinie sein dürfen bei der Bundesliga der Herren.
Ja, also 2016 war dann so ein bisschen das Schicksal, dass der Schiedsrichterassistentin einen Platz frei geworden ist, also FIFA-Assistentin. Und ich damals wollte ich ja schon, das hat sich ein, zwei Jahre davor, habe ich einfach für mich schon das Ziel gefasst und habe mir gedacht, ich möchte FIFA-Schiedsrichterin werden. Das habe ich zu Beginn natürlich noch nicht gewusst, wie ich den Kurs gemacht habe, dass das gibt oder was für Möglichkeiten es gibt. Ich finde es ja manchmal heutzutage faszinierend, weil da kommen 14, 15, 16-Jährige zum Kurs und melden sich an und sagen, wenn du fragst nach deren Zielen, ja, ich möchte Bundesliga-Schiri werden oder FIFA-Schiedsrichter oder Champions League pfeifen. War einfach nicht
greifbar.
Nicht greifbar und war für mich aber überhaupt nicht, vielleicht am besten immer so formuliert, ich habe einfach überhaupt nicht gewusst, dass das gibt. Ja. Ich habe nicht gewusst, dass du FIFA-Schiedsrichterin werden kannst oder FIFA-Assistentin, weil ich habe ja damals auch, wenn ich jetzt sage, Weltmeisterschaft habe ich mir angeschaut, da waren ja nur Schiedsrichter. Ja. Da gab es ja kein Idol oder Vorbild, wo du sagen kannst, hey cool, das kann ich machen, das kann ich werden. Das fällt mir jetzt nur ein, weil den Schiedsrichterkurs habe ich eigentlich gemacht, weil ich damals, wo ich mich nach der Schule dann informiert habe, soll ich studieren oder arbeiten oder was auch immer, habe ich so ein Plakat gesehen, war glaube ich eine ÖFB-Kampagne, Karriere mit Pfiff, und da war eine Schiedsrichterin abgebildet. Ich bin überzeugt, das war ein Model, aber so keine reale Schiedsrichterin. Aber es war eben eine Frau abgebildet und ich glaube, dass deshalb ich mich vielleicht auch damit identifizieren konnte, rückblickend betrachtet.
So ist es entstanden, das Ganze. Ja. Gehen wir nochmal auf das Spiel ein, 2020, als Assistentin in der Bundesliga der Herren. Ist da der Reis gegangen? Kann man das so sagen oder war es ganz cool?
Also ich sage, der Aufstieg zweite Liga, das Spiel dort, Debüt, war für mich persönlich wesentlich der erfolgreichere Schritt gefühlt, weil ich gewusst habe, jetzt bin ich dabei, jetzt bin ich in der Elite und der Schritt von zweiter Liga zu erster Liga war dann so quasi pro forma, also war klar, wenn du zweite Liga bist und wenn du die Leistung bringst, dann bist du über kurz oder lang und damals war es meistens nach einem Jahr als Assistent oder Assistentin, bist du in der ersten Liga. Das heißt, ich glaube, ich war da mental einfach dann auch schon, das war schon planbarer oder erwartbarer als eben der Aufstieg in die zweite Liga und da dann wirklich das sich zu beweisen.
Springen wir nochmal zurück ins Jahr 2016. Da bist du ja auf der Seitenlinie gewesen, unter anderem in der Regionalliga Ost. Einser-Schiri oder Schiedsrichter Nummer 1, Cem Dogan. 85. Spielminute. Er hat sich verletzt und die junge Sarah Delek hat einspringen müssen. Okay. Und der Cem Dogan hat mir da eine Sprachnachricht da gelassen.
Hey, Ich bin's, der Cem, ehemaliger Regionalliga-Schiedsrichter, und ich darf heute was über die liebe Sarah erzählen. Als ich sie vor über 10 Jahren kennengelernt habe, war sie ein junges, motiviertes, sympathisches Mädchen und vor allem, sie hatte richtig Bock auf Schiedsrichterei. Total ehrgeizig, immer mit einem Lächeln im Gesicht und mit dem klaren Ziel, weiterzukommen. Fast nach jedem Spiel fragte sie mich immer, hey Cem, war das okay? Was kann ich da besser machen? Sie war total motiviert, ja. Und ganz ehrlich, das muss man schon sagen, die Frauen, also für Frauen generell ist es im Männerfußball sicher nicht leicht. Das wissen wir eh alle. Aber ich habe bei ihr sofort gesehen, da steckt Feuer dahinter. Ja, und obwohl sie einiges lernen musste, war für mich klar, die gehört in mein Team. Also habe ich sie in mein Regionalliga- bzw. damals auch in die Stadtliga-Team geholt. Und wir hatten wirklich sehr, sehr viele Spiele zusammen. Und ja, anfangs hat sie mir das Leben nicht unbedingt leicht gemacht, aber sie wurde vom Spiel zu Spiel immer besser. Ja, das muss man hier schon anrechnen. Und dann gab es dieses legendäre Moment in der Regionalliga. Ich verletzte mich in der 85. Spielminute, Muskelfaserriss. Nichts geht mehr. Ich humpel zur Seitenlinie, schaue Sarah an und sage, du musst übernehmen. Und sie schaut mich an mit großen Augen. Was, ich? Jetzt pfeifen? Und ich so, ja, du. Du packst das, kein Stress, einfach du selbst sein. Und das Beste, wir hatten damals auch keine Headset, also, wie soll man das nennen, alte Schule. Aber sie hat es gerockt. Also wirklich, ich stand mit schmerzverzerrtem Gesicht draußen und war gleichzeitig mega stolz. Heute ist die Sarah FIFA-Schiedsrichterin und ganz ehrlich, sie hat sich das verdient. Weil sie nie aufgegeben hat, weil sie immer besser werden wollte und weil sie einfach diesen unglaublichen Willen mitbringt. Also liebe Sarah, mach weiter so, bleib wie du bist und meine Unterstützung hast du sowieso jederzeit, das weißt du. Liebe Grüße, Cem.
Danke, oh, voll emotional. Freut mich voll, nein, so schöne Überraschung. Ja, also Cem, bin ich mega dankbar und der hat einfach mir so viel Vertrauen gegeben, weil ich weiß, damals war das in einer Phase, wo es eben geheißen hat, okay, Teams und jeder braucht ein Team. Und ich wollte nicht in die Rolle, in der ich bin, ich wollte mich niemand aufdrängen. Und ich habe gewusst, eben auch vielleicht Geschlecht hin und her, ja, so, du bist wahrscheinlich, ja, ich will auf keinen Fall, dass jemand für mich fragt, ob mich jemand ins Team nimmt und ich werde mich aber jetzt auch nicht aufdrängen. Und mich hat das so gefreut, wie er damals, weil man musste von jeder Liga jemanden nennen. Und er ist damals auf mich zugekommen und hat gesagt, Sarah, ich habe mir die Liste angeschaut und von der Liga hätte ich gern dich in meinem Team. Und das war für mich einfach so eine Wertschätzung. Und ohne, dass ich von mir aus irgendwie da bitten oder betteln musste, und das habe ich ihm einfach versucht, voll zurückzugeben, dieses Vertrauen. Und ich habe auch mega viel von ihm gelernt, weil ich einfach finde, dass er wirklich ein top routinierter Regionalliga-Schiri war. Und ja, mit dem Regionalliga-Debüt bin ich ihm auch, also es tat mir natürlich leid, dass er sich verletzt hat, aber ich war ihm mega dankbar, weil das für mich einfach so ein Highlight war und ich habe mich so gefreut innerlich. Ja, ich kann mich nicht mehr so erinnern, wie er das jetzt beschrieben hat, aber ich habe einfach gewusst, ich habe mich innerlich so gefreut, dass ich da jetzt, nämlich verfrüht, weil ich ja noch nicht in der Liga war, aber ich habe mich einfach mega gefreut, das hat mir ein bisschen leid, weil er eigentlich verletzt ist und du darfst dich ja nicht zu sehr freuen, aber innerlich, und ich habe noch gemerkt, weil ich glaube, waren es 5 Minuten Nachspielzeit oder ich weiß nicht, aber irgendwann haben sie gesagt, Herr Schiri, die Zeit ist schon vorbei, es ist schon vorbei und ich habe gemerkt, ich will noch weiter, ich will gar nicht, ich will noch nicht abpfeifen. Und ja, das war halt für mich wirklich ein besonderer Moment. Das musst halt haben, das Glück auch, ja, weil ich glaube, sie. Also ich weiß, man hätte mir das wahrscheinlich nie zugetraut. Ja, Regionalliga hätte man mir vermutlich wegen des Geschlechts hätte man mir nicht zugetraut. Und das war für mich einfach damals schon der Erfolg, wurscht, ob ich es schaffe oder nicht. Ich habe meine Regionalliga schon gehabt. Ich habe mein Debüt gehabt. Es waren 5 oder 15 Minuten dann. Und das war für mich einfach ja, persönlicher Erfolg, den ich da gefeiert habe.
Sarah, lass uns einmal gemeinsam einen Tag durchgehen. Gehen wir davon aus, dass es am Freitag ist, eine Regionalliga-Partie. Du weißt schon Wochen vorher, du wirst die Partie pfeifen. Stehst in der Früh auf? Wie fängt dein Tag an? Wie hört er auf?
Also Wochen vorher weiß ich es nicht. Genau genommen wissen wir es eine Woche vor.
Entschuldigung.
Aber bei mir ist schon so, ich bin da sehr akribisch, sehr genau, perfektionistisch vielleicht auch zu übertrieben. Viele finden es vielleicht auch lächerlich, ja. Aber für mich ist das einfach der Task als Dienstleister oder ich diene dem Fußball. Ich bin da für die Vereine, um bestmöglich quasi zu amtieren. Und für mich in meinem Verständnis und in meinem Sinne gehört es einfach dazu, sich vorzubereiten. Für mich ist einfach die Vorbereitung essentiell für den Outcome. Natürlich kann sich immer hinhauen, es passieren trotzdem Fehler, aber ich, in meinem Kopf ist es so, wenn ich mich nicht vorbereiten würde und es passieren die Fehler, dann würde ich mir was vorwerfen. Wenn ich mich vorbereite und es passieren die Fehler, okay, muss ich überdenken, was kann ich optimieren, wo kann ich ansetzen, was kann ich präventiv vielleicht verhindern, was muss ich ändern. Und darum ist es bei mir halt so, dass ich wirklich und vor allem Spiele, wo es bei mir um was geht, also Regionalligaspiele, Stadtligaspiele oder dann auch international, aber auch, also das ist dann nochmal vielleicht eine Schippe drüber. Aber selbst wenn ich U18 pfeife oder wenn ich jetzt andere, für mich ist das einfach, hat seine Bedeutung. Und für mich, ich persönlich finde es einfach wichtig, dass man den Spielern, den Teams, den Trainern da dem gerecht wird, indem man sich einfach entsprechend vorbereitet. Und dadurch, dass ich ja nicht regelmäßig in einer Liga bin, bin ich nicht regelmäßig jede Woche in der Regionalliga oder in der Stadtliga oder Frauenbundesliga.
Obwohl es heuer richtig viel waren.
Ja, heuer war es schön viel. Ja.
Viele Regionalliga-Partien auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall ist es halt so, dass ich quasi... Dadurch, dass es immer gemixt ist, einmal habe ich Frauen-Bundesliga, dann habe ich U18-Akademie, dann habe ich Nationalteam, dann habe ich Bundesliga, dann, weißt du, das mischt sich. Jetzt ist es logisch, dass ich nicht von 10 oder mehr Ligen mich wöchentlich update oder am Laufenden halte, sondern ich fokussiere mich dann immer auf das Spiel, was ich habe und da versuche ich dann einfach rechtzeitig mich vorzubereiten, okay, welche Spieler spielen dort? Welche Charaktere sind dort? Ja. Weil ich einfach, ich will nicht dort stehen und dann keine Ahnung haben, wie der jetzt heißt oder wie der, wer das ist oder ob ich den schon mal gesehen habe oder weißt du, ich finde, das gehört sich einfach, dass ich weiß, wer ist dort, wen kenne ich, wer sind die Schlüsselspieler, wer sind die Troublemakers, weißt du so. Und ja, komm, ein verziehtes Gesicht.
Auf was ich hinaus wollte eigentlich, du stehst auf in der Früh, gehst einmal arbeiten, weil du bist nebenbei noch berufstätig und dann wirst du irgendwann heimkommen und wirst wahrscheinlich nochmal in dich gehen und dann ist die Partie. Meine Frage jetzt an dich ist, denkst du, wird mit dir als weibliche Schiedsrichterin anders umgegangen als wie mit deinen männlichen Kollegen?
Das ist halt schwierig zu sagen, weil ich war nie in der männlichen Position. Ich glaube, meine Wahrnehmung ist, wenn du ein guter Schiri bist oder einfach dich reinhaust, dann wird das entsprechend respektiert oder gewertschätzt. Und ich sage mal, wenn du ein schlechter Schiri bist oder dich runterlässt, dann wird das auch entsprechend wahrgenommen. Ja. Ich glaube, wenn du, egal ob als männlich oder weiblich, arrogant oder ignorant oder überheblich dort auftrittst, dann hat es eine andere Wirkung. Aber ich weiß nicht, vielleicht sagst du mir, wie war es als Spieler? Wie hast du es wahrgenommen?
Also auf alle Fälle ist, natürlich sind Emotionen im Spiel, aber wenn ich jetzt eine Situation bewerte als falsch, gepfiffen vom Schiedsrichter oder von der Schiedsrichterin, bin ich auf alle Fälle impulsiver, wenn es ein Mann ist. Warum auch immer. Mhm. Vielleicht liegt es an der Erziehung, kann sein.
Interessant. Ja, also wenn du das von dir so sagst, dann wird es vielleicht so was Wahres dran sein. Ne? Wobei ich sagen muss, also ich sage, die Kritik oder die Rudelbildungen, die gibt es bei mir auch, die kenne ich schon auch, ja.
22 warst du sogar dabei beim Finale der Frauen Champions League als Linienrichterin. Was war denn das für ein Spieltag für dich?
Also wie ich damals informiert worden bin über die Nominierung, war das einfach ein extrem positive Überraschung im Moment. Also ich habe damals nicht damit gerechnet, weil ich einfach noch so jung und ein No-Name war. Aber es hat mich unglaublich gefreut, weil es einfach eine Bestätigung war für die Leistung. Und da habe ich schon gemerkt, da ist einfach Transparenz da oder das war für mich einfach nachvollziehbar. Das hat mich sehr gefreut. Und es war natürlich was Besonderes. Es war zur Corona-Zeit noch. Das heißt, wir haben keine Zuschauer gehabt leider. Quasi leeres Stadion. Es war in Schweden. Es war erstmals mit einer Schiedsrichterkollegin aus Deutschland und erstmals mit VR und EWA, also quasi das Videoüberprüfung dabei waren. Und es war auch mein erstes Spiel als Assistentin mit Videoschiri, weil da die Ausbildung bei uns gerade beendet wurde. Ja, also es waren sehr, es war einfach insgesamt ein sehr, sehr positives Erlebnis. Ja.
Wenn wir dann schauen wieder ins heurige Jahr, 2025, hast du auch viele Stadtliga-Partien pfiffen. Meine Frage an dich ist, erlebst du viel respektloses Verhalten? Vor allem, wenn ich jetzt an die Stadtliga denke, wo wir in Wien sind, gibt es natürlich Leute aus einer gehobenen Schicht, dann Leute, die weiter unten gestapelt sind. Und der Stadtliga ist, glaube ich, vom Biss. Vor allem bei den Zuschauern. Im Schnitt sind zwischen 100 und 150 Zuschauer in der Stadtliga und da wird man wahrscheinlich alles hören, was da reingeschrieben wird. Wie gehst du mit solchen Anfeindungen um?
Also grundsätzlich ist Wien sicher eine harte Schule fürs Schiedsrichterleben. Also ich glaube, wenn man in Wien die Schiedsrichterbasiskenntnisse oder Schule lernt und durchgeht, dann hat man schon viel, viel gelernt, sich durchzusetzen und umzusetzen und Persönlichkeit zu entwickeln. Ich glaube, dass ich persönlich jetzt mittlerweile auch durch die 17 Jahre, die ich dabei bin und durch den Namen, den ich mir einfach aufgebaut habe, da sicherlich einfach schon auch viel Anerkennung und viel Respekt habe. Also es ist halt auch so, ich glaube, man kennt mich mittlerweile. Es ist nicht so, dass ich wie früher, wo das vielleicht noch exotisch war, sage ich mal, oder ungewöhnlich. Aber heutzutage ist halt wirklich, ich merke einfach, dass das normal ist. Also es ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Die Akteure im Fußballgeschäft, die kennen sich oder man kennt sich, die Welt ist total klein.
Ja. Genau, aber ich rede ja von den Zuschauern eigentlich.
Von den Zuschauern ist es natürlich unterschiedlich. Je kleiner, also je überschaubarer das Spiel, umso klarer und deutlicher hört man natürlich auch die Kommentare. Und da war natürlich in den 17 Jahren war da alles Mögliche dabei, von sexistischen Äußerungen zu beleidigenden Äußerungen zu diskriminierenden Äußerungen. Das betrifft ja jeden. Es wird ja immer an der Person oder an der Rolle des Schiedsrichters, wenn es für jemanden nicht passt, wird an der Person etwas gesucht, auf das man hinhauen kann. Und das ist halt optisch dann, je nachdem, was es ist. Bei mir ist halt auf der Hand wahrscheinlich das Geschlecht. Ja. Bei einem, bei jemand anderen ist es vielleicht die Herkunft oder ist es vielleicht die Hautfarbe oder dann die Figur oder die Größe oder whatever. Ja. Was halt charakteristisch heraussticht, was man als Schwäche auslegen kann. Aber natürlich, ich muss sagen, ich fokussiere mich halt nie so aufs Negative. Es gab schon manche Sachen, die du gehört hast. Am meisten hat es mich eigentlich geärgert, wenn du solche Sachen hörst, wenn du einfach weißt, die Leistung passt. Ja. Wenn du weißt, du hast eigentlich gute Spiele gehabt oder gut entschieden oder vielleicht auch wirklich starke Entscheidungen getroffen. Gut, das ist jetzt dem Fußballzuschauer wurscht, aber dann nimmt man es vielleicht noch eher ein bisschen, das ärgert einen, als wenn du da vielleicht jetzt weißt, okay, das ist eine Partie, da ist jetzt durchschnittlich gewesen oder vielleicht war es auch eine schlechte Partie. Ich weiß nicht warum, aber dann ärgert das einen nicht so sehr. Es ist ja, wenn du jetzt eine Kulisse hast, wo du es ja gar nicht hörst oder Bundesliga oder so, da hörst du es ja gar nicht.
Wenn 20.000 Zuschauer sind, hörst du es von irgendwo draußen, aber weißt zum Glück wahrscheinlich auch nicht, wer es ist.
Ja, wobei ich sagen muss, ich fokussiere mich da jetzt nicht drauf, außer es ist so obvious, weil da eine Person steht und das ist halt, kannst halt gar nicht. Das fällt halt auf, ne? Aber meistens ist es halt so, dass schreit ja auch jemand aus der Masse raus. Ja? Und wenn es vielleicht gerade mal ruhig ist, dann hörst du, es kann auch was Lustiges sein. Ja? Also, gibt ja auch lustige Kommentare, sie hat die Haare schön oder ich weiß nicht was. Ja? Das ist ja dann sehr oft mit einem Schmäh oder Humor verbunden. Oder einmal habe ich gelb geben und bin am Aufschreiben und dann ist die Stille und plötzlich hörst 0664, ja, von den Zuschauern. Und so Schmäh halt, das ist super lustig. Ja. Aber natürlich gibt es auch einfach wirklich tiefe Äußerungen, wo du denkst, echt jetzt, wo du aber manchmal sogar merkst, das ist dann den Leuten rundherum unangenehm oder wo dann so ein bisschen Erziehungsmaßnahmen stattfinden.
Am besten, wenn die Frau dabei ist. Da ist sicher lustig.
Genau.
2022, Assistentin bei der VNM Dänemark gegen Deutschland. Wir müssen einfach nochmal reden über das Jahr 2025. Du bist FIFA-Schiedsrichterin geworden und Schiedsrichterin der Saison in der Frauen-Bundesliga. Was will man mehr? Geht überhaupt noch mehr?
Jetzt ist mal so, dass ich im Sommer zum VR ausgebildet werde. Das heißt, das ist auch nochmal eine neue Herausforderung, eine neue Challenge. Und natürlich, nur weil ich jetzt quasi das Ziel FIFA-Schiedsrichterin erreicht habe, was für mich quasi das Nonplusultra ist oder wo ich sage, okay, passt. Aber in Wahrheit ist es ja wieder der Beginn von etwas. Also wenn man jetzt sagt, okay, da gibt es Aussichten, da gibt es, was weiß ich, jetzt bin ich in einem Alter, wo man sagt, okay, manche hören dann auf, aber natürlich kann es auch 10 Jahre weitergehen. Ja.
Wäre es realistisch eigentlich?
Wäre realistisch, wenn die Leistungslimits erbracht werden.
Dass dich für höhere Ligen empfiehlst, meine ich.
Also ja, also ich glaube, dass es nicht unrealistisch ist. Wo ein Wille, da ein Weg. Aber es hängt ja nicht von mir ab, also oder nur von mir die Entscheidung. Natürlich kann ich für mich definieren, ich möchte das und das Ziel erreichen. Aber wenn das Umfeld nicht mitspielt oder wenn das Umfeld nicht bereit ist oder wenn das Umfeld kein Interesse hat oder einen Fokus auf jemand anderen hat, dann kannst du noch so sehr wollen. Ja. Aber dann rennst du halt gegen die Wand. Und das habe ich mittlerweile, glaube ich, in meinem Alter schon gelernt, auch wenn ich früher es nicht vielleicht anders gelebt habe und damit auch erfolgreich geworden bin und auch eine Beisterin war. Aber vielleicht gerade, weil ich weiß, was es für eine Energie-Effort kostet und was es heißt, zu investieren, wenn man gewisse Ziele erreichen möchte. Ich glaube, dass ich mir deshalb bewusst einfach keine hohen Ziele mehr stecke oder nur Ziele, die ich schrittweise erreichen kann. Aber es ist halt, es ist nichts ausgeschlossen, weil, wie gesagt, alles ist möglich.
Taugt da die Regionalliga eigentlich?
Extrem, ja. Dir?
Weil, ja, ja, schon.
Nein, also Regionalliga ist schon eine spezielle Liga und ich glaube, gerade wenn man schon so lange dabei ist, also allein wenn man deinen Podcast kennt und hört, das sind halt einfach wirklich Charaktere und das ist halt, glaube ich, was die Regionalliga so ausmacht. Ich meine, manche kennen vielleicht gewisse Spieler gar nicht mehr, ja, aber wenn man lang dabei ist, dann das ist halt schon speziell.
Wir müssen aber auch nochmal reden über ein ernsteres Thema. Thematik Sebastian Giesamer nach dem Matchsturm gegen Austria. Kommentare und Nachrichten sind verfasst worden, geschrieben worden. Ihm persönlich auch. Macht das was mit dem ganzen Schiedsrichterwesen in vor allem Wien, Niederösterreich, Burgenland, die ihn besser kennen?
Also ich glaube, dass vor allem die Bundesliga-Schiris natürlich einen persönlichen Bezug zu ihm haben. Ich war auch mit ihm schon bei Spielen unterwegs und kenne ihn natürlich persönlich durch die letzten Jahre.
Denkt man sich da, morgen könnte es mich auch treffen?
Ich glaube, wenn es halt auf so einem hohen Level, ja, so eine Grenzüberschreitung passiert, wo man einfach sagt, das kann nicht sein, das darf nicht sein, das hat ja auch eine mediale Aufmerksamkeit, wo man dann schon merkt, dass das einfach vielen bewusst wird, ja, oder hoffentlich bewusst wird, dass das einfach eine klare rote Linie überschritten worden ist. Und natürlich macht das was mit Kollegen oder Kolleginnen in vor allem der Liga oder auch in unteren Ligen. Und es ist ja auch so, dass gerade in unteren Ligen oft die Gewaltausschreitungen heutzutage und vor allem im Nachwuchs überdurchschnittlich hoch sind. Ja.
Weil das Sicherheitspersonal wahrscheinlich auch nicht so präsent ist.
Ja, die Gründe weiß ich jetzt gar nicht. Sind sicher vielfältig, warum es im Vergleich zu früher, ja. Aber grundsätzlich denke ich, ist es natürlich ein heikles Thema und es ist schön zu sehen, dass da einfach so ein Zusammenhalt in der Schiedsrichter-Community da war und dass die Message hoffentlich angekommen ist.
Wir gehen noch einmal kurz zum VAR über. Mit dem bist du ja schon reichlich in Kontakt gewesen, mit dem VAR. Ich erzähl's dir jetzt aus der Sicht eines Fußballfans. Der Schiedsrichter am Platz trifft eine Fehlentscheidung. Der VAR schaltet sich ein. Wie kann es passieren, dass man dann trotzdem eine offensichtliche Fehlentscheidung bei der Fehlentscheidung belässt? Kannst dich hineinversetzen in die Situation?
Ja, das Thema ist halt extrem komplex. Und es ist so, dass da ja sehr viele Faktoren mitspielen. Jetzt hast du erstens einmal die Wahrnehmung am Spielfeld natürlich, dann hast du aber auch die Wahrnehmung in der VAR-Zentrale und da musst du einfach bedenken, dass du aufgrund der technischen Hilfsmittel gewisse Kameras zur Verfügung hast. Und da kann es halt leider zum Beispiel auch passieren, dass, wenn es gerade ein Spiel ist mit Fese, wenn jetzt vergleicht, Champions League hat 30 plus Kameras. Ja. Das heißt, es sind 2 bis 3 Personen zuständig, um 30 Kameras in einer kurzen Zeit zu sichten oder jene Kameras rauszufiltern, die da womöglich einen Blickwinkel drauf haben könnte. Jetzt kann das natürlich sein, also ich rede jetzt weiter von der höchsten Ebene, jetzt kann das natürlich sein, dass du da schnell durchlaufst, weil du natürlich auch versuchst, das Spiel nicht zu lang zu unterbrechen, die Kameras überfliegst, ja, und sagst, okay, passt, da und da und da, ist das nicht zu widerlegen, ja, das, was der Schiedsrichter am Spielfeld wahrgenommen hat, darum wird die Entscheidung unterstützt. Und dann nachher sieht man vielleicht plötzlich doch noch eine Kamera, Spiel wurde aber schon fortgesetzt, zum Beispiel jetzt im Worst Case, wo man merkt, ja, zack.
Und dann aufs zeigen es dann natürlich und dann alle Kameras.
Zeigen es vielleicht genau die Kamera. Genau. Oder wie, das kann natürlich passieren. Ne? Das ist jetzt Pech oder Worst Case. Aber es ist halt immer schwierig, wenn man nicht speziell auf eine Situation eingeht, zu verstehen oder zu erklären oder zu erläutern, was jetzt der Grund ist. Ja? Oder wenn jetzt der Schiedsrichter das ganz klar so wahrgenommen hat und dann widerlegt das kein Kamerabild, dann weißt du so. Also es ist einfach sehr komplex.
Ich höre immer das Wort Fingerspitzengefühl. Ich muss immer schmunzeln. Was ist ein Fingerspitzengefühl?
Ich glaube, das hat mit Fußballverständnis zu tun.
Denkst du, dass du Entscheidungen besser beurteilen kannst als andere Schiedsrichter, die vielleicht nicht Fußball gespielt haben? Auf jeden Fall kein Nachteil, sagen wir so.
Ja, interessante Frage, habe ich mir so noch nicht gestellt. Vielleicht tut man sich, also ich glaube schon, dass man sich leichter tut, oder?
Ich auch. Seit geraumer Zeit bist du Schiedsrichterreferentin, zuständig für die Schiedsrichterinnen im BFV. Kann man da sagen, du bildest dich auch ein bisschen aus?
Genau, also ich bin einfach für die Schiedsrichterinnen in Wien zuständig, um ihnen eine Basis zu schaffen oder zu geben, dass sie hier in der Community einfach gegenseitig sich austauschen können, regelmäßig zusammenkommen, uns treffen und da einfach diskutieren oder über Situationen, die sie beschäftigen, einfach uns austauschen können. Ja, um da einfach die wenigen Schiedsrichterinnen, die wir haben, ihnen einfach Unterstützung zu geben, Mut zuzusprechen, zu supporten und sie zu begleiten.
In Lagos warst du auch, in Afrika, in Nigeria.
Genau, es war so ein soziales Projekt. Haben angefragt oder nachgefragt, mich eingeladen, ob ich dorthin kommen möchte.
Nennt sich Ski Football Conference.
Genau. Und wie gesagt, ich bin da einfach sehr offen für so Austausch und vor allem soziale Projekte. Ich finde das einfach super wichtig, wertvoll und spannend. Und ich weiß schon, wahrscheinlich der Großteil hat gesagt, naja, Nigeria sicher nicht oder I don't know, ja. Und für mich ist es aber so, dass ich mir denke, okay, cool, passt. Warum nicht? Schau mal.
Bist sehr abenteuerlustig.
Ja.
um die 26 Spiele, glaube ich, waren es heuer in der Saison auf Vereinsebene, unter anderem Zweite Landesliga, Wiener Stadtliga, Regionalliga, Frauenbundesliga, ÖFB Jugendliga und sämtliche internationale Spiele. Du sitzt jetzt im dritten Bezirk, aber nicht in der Schweiz, weil da ist die Europameisterschaft 2025 der Frauen. Aber du dürftest seit heuer eigentlich Hauptschiri sein.
Also seit heuer bin ich quasi FIFA-Schiedsrichterin, Hauptschiedsrichterin. Aber natürlich ist logisch, dass da nicht im ersten Jahr, so geht's nicht, auch wenn ich schon viel erreicht habe. Genau, aber ja, also ich schließe jetzt mal nichts aus, aber das, wie gesagt, die nächste Euro wäre in 4 Jahren. Und ob es da in irgendeiner Art und Weise oder in irgendeiner Rolle die Möglichkeit gibt oder nicht, wird sich weisen. Aber das ist jetzt definitiv nicht mein Ziel oder Plan.
Kommen wir zur Abschlussfrage, Sarah. Wo siehst du dich in den nächsten 5 bis 10 Jahren beruflich? Ja, und eigentlich sportlich, weil du gehst noch einen anderen Beruf nach, den du uns bis dato noch nicht verraten hast.
Ich verrate nicht so gern Sachen von mir. Also ich bin da sehr diskret und unnahbar. Ich glaube, das ist in der Rolle als Schiri auch gut. Ja, ich meine, viel hast du eh rausgefunden. Also im Medienbereich war ich viel tätig. Es war auch eine coole, spannende Zeit im sozialen Bereich. Und ja, wo sehe ich mich in 5 Jahren? Also ich kann mir schon vorstellen, dass ich noch in der Schiedsrichterwelt bin oder auch in der Fußballwelt. Also ich glaube ja doch, wenn man da mal Fuß gefasst hat, dass man da auch so schnell nicht mehr rauskommt aus dem System. Solange es mir Spaß macht, solange ich eine Passion habe und solange ich Herausforderungen und Ziele habe, die ich verfolgen kann, bleibe ich sicher dabei.
Ja, Sarah, wie bei jeder Folge hat der Gast das Abschlusswort. Ich bedanke mich mal fürs Zeitnehmen und ja, lass dir das letzte Wort.
Ja, es hat mich sehr gefreut und es ist für mich wirklich eine Ehre, dass ich hier als erste Schiedsrichterin eingeladen wurde. Und ja, Chapeau an dich, weil, wie gesagt, ich habe mir da einige Folgen schon angehört und ich finde es einfach wirklich cool und lässig und labernd zuzuhören und ja, hoffe, ich habe hier auch ein bisschen Einblicke geben können.
Absolut. An die Zuhörer und Zuhörerinnen, in der nächsten Folge wird es sicher wieder ein bisschen privater werden. Immerhin sitzt eine Schiedsrichterin gegenüber von uns. Deshalb wird der Schmäh das nächste Mal wieder nicht zu kurz kommen. Sarah, ich bedanke mich für dir.
Danke.
Für das Gespräch. Sehr interessante Einblicke. Ich glaube auch
für die Zuhörer und Zuhörerinnen, auch für die Spieler und Spielerinnen in Österreich und ja, an die Zuhörer und Zuhörerinnen. Das war die 41. Folge vom Kowals Podcast, die Drittliga-Akustik, und ich hoffe, wir hören uns bei der 42. Folge wieder.
Endstation, bitte alle aussteigen.